Apostelgeschichte 18, Verse 18 bis 28. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Paulus jedoch blieb noch etliche Tage in Korinth, bis er schließlich von den Geschwistern Abschied nahm und zusammen mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte. Bevor sie in Kenkrea an Bord gingen, ließ Paulus sich noch das Haar abschneiden, das er aufgrund eines Gelübdes hatte wachsen lassen. Sie kamen dann nach Ephesus, wo Paulus seine Begleiter zurückließ. Vor seiner Weiterreise suchte er aber die Synagoge auf und sprach zu den Juden. Als diese ihn baten, länger in der Stadt zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn Gott will, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Dann fuhr er mit dem Schiff von Ephesus ab. Als er in Caesarea gelandet war, ging er von dort zu Fuß nach Jerusalem hinauf. Er begrüßte die Gemeinde und kehrte schließlich nach Antiochia zurück. Nachdem er einige Zeit dort verweilt hatte, brach er wieder auf. Er reiste zurück durch das Gebiet von Galatien und anschließend durch Phrygien. Überall ermutigte er die Jünger. Inzwischen war ein Jude namens Apollos nach Ephesus gekommen. Er stammte aus Alexandria und war ein gebildeter, wortgewandter Mann, der eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schriften besaß und außerdem in der Lehre des Herrn unterwiesen war. Er sprach mit glühender Begeisterung und belehrte seine Zuhörer genau über das Leben von Jesus, obwohl er keine andere Taufe als die von Johannes kannte. Dieser Apollos begann freimütig in der Synagoge zu sprechen. Als Priscilla und Aquila ihn dort hörten, luden sie ihn zu sich nach Hause ein und erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, bestärkten ihn die Brüder in dieser Absicht. Sie schrieben an die Jünger dort und baten sie, ihn freundlich aufzunehmen. Tatsächlich konnte er den Gläubigen in Achaia mit seiner besonderen Gabe eine große Hilfe sein. In öffentlichen Streitgesprächen widerlegte er die Juden und bewies ihnen anhand der Schrift, dass Jesus der Messias ist.
Danke für die Textlesung. Danke, Herr, für dein Wort, dass wir es haben, heute zum Lesen in Schrift und Ton. Und danke, dass du jetzt durch dein Wort zu uns redest. Amen. Gemeinde ist eine bunte Truppe. Schon allein, wenn wir uns anschauen, jung, alt, verschiedene Hintergründe, verschiedene Nationalitäten, bunt. Es geht noch bunter. Ja, Hautfarben fehlen noch ein bisschen, aber ja, weltweit ist es noch bunter. Und Gott baut seine Gemeinde. Nicht wir, sondern Gott baut seine Gemeinde. Jeder hat einen anderen Hintergrund, jeder hat eine andere Biografie und doch hat der Herr uns so zusammengeführt, wie wir sind. Ja, und Gemeinde ist wichtig, Gemeinschaft, ja, dass wir in einer Gemeinde sind, Gemeinschaft pflegen und das ist wichtig, das hat sich Gott so ausgedacht. Und wichtig ist, dass wir ihn ehren, in Liedern, in Gebeten, im Hören auf sein Wort. Und wie wir in der Apostelgeschichte, wo wir jetzt unterwegs sind, lesen und hören, sehen wir, wie bunt Gemeinde auch ist. Ja? Wir waren letzten Sonntag übrigens in Wien in der EG Meidling. Ganz liebe Grüße übrigens, dürfen wir mitnehmen, wo wir gesehen haben, Gott baut auch in Wien Gemeinde. Ja, und das ist schön. Ja, und in der Steiermark und hier in Kapfenberg. Und wir haben heute nicht nur einen Reisebericht. Wenn man den Text so gehört haben jetzt, könnte man meinen, ja, es ist so ein bisschen ein Reisebericht. Ja, aber es tut sich schon was. Es tut sich was hier. Und wir können lernen aus der Geschichte von damals, was Lukas aufgeschrieben hat in der Apostelgeschichte. Und Der Predigttext rückt eigentlich vier Personen ins Blickfeld. Wir wollen uns heute Persönlichkeiten anschauen. Ja, deswegen wird es persönlich und vielleicht erkennen wir uns in der einen oder anderen Person oder wir sollten sogar was davon lernen. Und ich habe einmal drei Schlagworte hier hingeschrieben, nämlich Ermutigung, Stärkung, Begleitung. Das sind positive Schlagworte, die man, denke ich, alle brauchen. Ja? Wer braucht nicht Ermutigung, wer braucht nicht Stärkung, weil man fühlt sich nicht immer so stark. Ja? Vor allem jetzt die Schüler, wenn sie wieder in ein neues Schuljahr gehen, ja, oder studieren beginnen und so weiter, da brauche ich Stärkung, damit ich gewisse Herausforderungen annehmen kann. Und Begleitung ist auch wichtig, ja, ganz ein wichtiges Thema, jemanden zu begleiten. Und wir wollen uns im heutigen Text drei Persönlichkeiten anschauen. Wir sind nämlich noch bei der zweiten Missionsreise von Paulus und wir sind von Athen nach Korinth gekommen, das haben wir letzten Sonntag gehört, wo eben sozusagen in Korinth viel passiert ist. Gott hat Großes gewirkt und ja, es beginnt jetzt eben weiterzugehen in Korinth und wir schauen uns das erste, den Paulus an. Paulus haben wir schon seit einigen Kapiteln, seit Apostelgeschichte 9, seit sich dieser Paulus oder Saulus, je nachdem der griechische oder hebräische Name, zu Jesus bekehrt hat, sind wir mit ihm unterwegs. Ja? Und ich möchte ihn einfach einmal so als bekehrten Traditionalisten aus Tarsus benennen. Ja? Er ist ein bekehrter Traditionalist, wobei Traditionalist, wenn du an Paulus denkst, nicht unbedingt das Erste ist, was uns in den Sinn kommt. Er betont doch selbst, dass die besten Traditionen können uns nicht retten. Ja, schreibt er selber in den Briefen, obwohl er von Tradition her ein Jude ist, vom Gesetz ein Pharisäer, er war doch irgendwie stolz auf seine Traditionen, seine Herkunft, aber sie waren nicht das Wichtigste. Und in Philipper 3 schreibt er an die Philipper: Ich achte alles für Dreck im Vergleich zu dem, was mir Jesus durch seine Vergebung geschenkt hat. Das heißt eigentlich, das andere ist alles unwichtig, ja, weil die Vergebung in Jesus, durch Jesus, viel, viel wichtiger ist für ihn. Ja. Und das Wichtigste war für ihn, diesem Jesus begegnet zu sein, eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Die Bekehrung zu Jesus hat eine völlige Neubewertung seines Lebens geführt. Ja, eine 180-Grad-Wendung ist bei ihm passiert. Und wenn Jesus ins Leben kommt, dann passiert sowas. Wenn heute Jesus in ein Leben einzieht, wenn jemand sagt, ich mache meine Tür auf, sozusagen meine Herzenstür und lass Jesus rein, dann passiert eine Neubewertung. Ja? Dann kommt ein neuer Chef in die Firma sozusagen und jede Abteilung wird überprüft, bewertet und das hat der Paulus auch gemacht, er hat seine Traditionen bewertet. Und wir lesen in Vers 18, er ist einige Tage noch in Korinth geblieben, bis er von den Geschwistern dort Abschied genommen hat und mit Priscilla und Aquila nach Syrien absegelte, Richtung Syrien. Ja, eigentlich ist es eben Syrien, Antiochia, wo hier eben die Stadt Tarsus war, eine Hafenstadt, wo er herkam, ja, in Syrien. Und bevor sie an Bord gingen, ließ sich Paulus noch das Haar abschneiden. Das war nicht, weil er sie besonders fesch machen wollte, wenn er Richtung alter Heimat segelte. Nein, es steht hier, er hat ein Gelübde abgelegt. Ja. Das heißt, 4. Mose 6 steht, wenn Gott jemand seine Dankbarkeit zeigen wollte oder sozusagen sein Leben Gott geweiht hat, ja, oder nur einen Lebensabschnitt sozusagen, dann hat man das Haar wachsen lassen, ja, uneingeschränkt wachsen lassen. Das war das sozusagen das Nazirea-Gelübde. Und das hat auch für eine bestimmte Zeit sein können. Man hat keinen Alkohol getrunken und wahrscheinlich hat Paulus so ein Gelübde abgeschlossen zwischen ihm und Gott. Und er hat dann das Haar abgeschnitten und dann hat man dieses Haarbüschel in Jerusalem im Tempel abgeben müssen. Ja? Wahrscheinlich war deswegen auch sein Ziel unter anderem Jerusalem. Ja? Und Paulus ist hier relativ zügig unterwegs mit Priscilla und Aquila und er verkündigt und ermutigt in Versen 18 bis 23. Nachdem sich die Gemeinde in Korinth gebildet hatte, war er noch eine kurze Zeit dort und er segelte Richtung Syrien mit Priscilla und Aquila. Und auf der ersten Etappe kamen sie nach Ephesus. Ephesus, das ist hier eingezeichnet, ja, man sieht es hier, das ist heute Weltkulturerbe, ja, es ist ein bisschen 50 Kilometer südlich vom heutigen Izmir, eine Großstadt in der Türkei. Und er ist dort und verkündet das Evangelium. Ja? Er ist in Ephesus und verkündet das Evangelium. Er geht in die Synagoge, wie er das immer so gemacht hat, wenn er zum ersten Mal war, Vers 19, hat sich mit den Juden unterhalten, er hat erzählt von Jesus, dass er der Messias ist, wie er in den Schriften vorhergesagt war, und er trifft auf Offenheit in der Synagoge. Das Wort wird aufgenommen, aber ja, die Leute dort wollten, dass er länger bleibt, aber er hat es eilig, er will weiterreisen. Ja, er lehnt ab und sagt in Vers 20, als sie ihn baten, länger in der Stadt zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern verabschiedete sich von ihnen. Wenn Gott will, sagte er, werde ich zu euch zurückkommen. Ja, er hat es eilig gehabt, ja, Richtung Antiochia, Jerusalem, Caesarea. Ja, also Richtung wieder hier in den Südosten. Das heißt, er geht von Korinth nach Ephesus und dann von Ephesus nach Antiochia. Lukas erzählt die Geschichte relativ schnell. Paulus lässt jetzt Priscilla und Aquila in Ephesus zurück und dann segelt er wahrscheinlich allein nach Caesarea an die Küste und er besucht die Gemeinde in Jerusalem, sagt kurz Hallo, ja. Geht es euch gut? Ja. Und geht wahrscheinlich kurz in den Tempel, gibt das Haarbüschel da ab, ja, wie es so die Tradition auch vorgesehen hat, wenn man eben so ein Gelübde abgelegt hat. Und Paulus wird wahrscheinlich auch den Gläubigen dort erzählt haben, was Gott durch ihn in Europa schon bewirkt hat. Ja, das war, ich sage einmal, die Hälfte der damals bekannten Welt. Ja, das war schon eine große Reise. Und dann ging er wieder hinunter nach Antiochia. Ja, hinunter heißt seehöhenmäßig, weil Jerusalem lag circa ein paar hundert Höhenmeter weiter oben. Das heißt, es geht hier um die Seehöhe. Und dieser Bericht, ja, den Christen gegenüber in Antiochia, beendet sozusagen die zweite Missionsreise, ja, in der Gemeinde in Antiochia. Aber das ist noch nicht das Ende. Paulus ermutigt und verkündigt weiter. Ja, er ermutigt die Christen, ja, die er sozusagen, von wo er ausgesandt wurde, ja, ausgesandt wurde, weiter das Evangelium zu verkündigen, in Kleinasien und so weiter Gemeinden gegründet wurden. Und jetzt zieht er dann los, nämlich jetzt beginnt die dritte Missionsreise von Antiochia nach Kleinasien. Ja, das heißt, es geht dann wenn wir wieder hier schauen, von Antiochia wieder hier rauf nach Kleinasien. Ja, in die Gemeinden, die er bei der ersten Missionsreise gegründet hat. Ja, und dann geht es wieder rüber nach Ephesus. Ja, das heißt, das ist jetzt seine Reiseroute. Das heißt, er hat in diesen Versen, ja, die Lukas relativ schnell erzählt, über 2000 Kilometer zurückgelegt. Wenn man das wirklich in Kilometer misst, ja, vom Segeln runter und dann Jerusalem, Antiochia und wieder rauf in die Zentraltürkei, Kleinasien, über 2000 Kilometer mit den damaligen Methoden und Fahrzeugen und was auch immer, nicht Fahrzeugen, zu Fuß. Also das war schon eine Leistung, ja, um den Auftrag, den er hatte, nämlich zu verkündigen und ermutigen, durchzuführen. Und das ist schon, ja, eine große Leistung, ja, aber auch eine Gnade, die Gott ihm geschenkt hat. Ja, er als bekehrter Traditionalist, sozusagen, er, der weiß, Formen können mich nicht retten, sondern der angetrieben wird von einem brennenden Eifer für Jesus. Das ist sein Motor. Das ist sein Motor. Warum bewegt er sich da in der Hitze wahrscheinlich, ja, durch die Trockenheit oder was auch immer, Stürme? Ja, beim Segeln braucht man einen gescheiten Wind, ja, dass man da in die richtige Richtung kommt. Kompass wird er vielleicht gehabt haben. Er ist angetrieben von einem brennenden Eifer für Jesus, um Leute zu ermutigen, um weiter das Evangelium zu verkündigen, um diese rettende Botschaft zu sagen: Schau, was Jesus bei mir getan hat. Ja, schaut's, das ist möglich. Das ist möglich, wenn du diesen Jesus in dein Leben lässt. Vielleicht hat Paulus das so erklärt. Ganz einfach, ja. Wie erklären es wir? Wie können es wir erklären? Schau, ich habe jemanden, der mir wahren Frieden schenkt. Ja? Ich habe jemanden, an dem ich mich wenden kann. In jeder Lage, der ist immer online. Ja? Zu dem kann ich immer kommen. Der hört mich immer. Der ist größer als mein größtes Problem. Ja? Das heißt, wie attraktiv ist das? Wie attraktiv ist es, wenn ich jemanden Jesus groß mache, vor jemanden Jesus groß mache? Ja? Und finde Möglichkeiten, das auf deine Art mit deiner Persönlichkeit zu tun, Jesus groß zu machen. Das ist Paulus. Paulus, von dem wir noch einiges hören werden, ja, in der Apostelgeschichte, und Briefe hat er geschrieben, das wissen wir alles. Das ist es wert zu lesen, immer wieder. Aber jemand anderer ist nun auch aktiv, ja? Nämlich Apollos. Von dem haben wir bis jetzt noch nichts gehört. Apollos, jetzt lernen wir einen Juden kennen, der aus Ägypten stammt, aus Alexandria, ja, bei Kairo am Nil, benannt nach dem griechischen Gott Apollon, der Gott des Lichts war das. Ja, interessant, warum er den Namen bekommen hat. Auf jeden Fall haben Priscilla und Aquila, die ja in Ephesus zurückgeblieben sind, ihn gehört. Ja, in der Synagoge. Und sie lernen einen engagierten Mann kennen, der gute Sachen sagte. Ja. Den Apollos möchte ich jetzt nennen, er ist ein begabter Draufgänger aus Alexandria. Ein begabter Draufgänger aus Alexandria. Vielleicht bist du auch ein Draufgänger. Es gibt Draufgängertypen, ja, oder Heißsporn. Ja, und irgendwie war ja sowas. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, du hast jemanden zugehört. Du sitzt in einer Veranstaltung, du hörst jemanden, du erwartest dir nicht viel und du merkst, boah, der redet wirklich von Jesus. Da wird irgendwie die gute Botschaft verkündet. Und so ähnlich muss es Priscilla und Aquila auch gegangen sein, als sie Apollos hörten. Vers 24, inzwischen war ein Jude namens Apollos nach Ephesus gekommen. Er stammte aus Alexandria und war ein gebildeter, wortgewandter Mann, der eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schrift besaß. Das heißt, er hat reden können. Der war rhetorisch gebildet. Er kennt sich mit dem Alten Testament aus. Ja, Heilige Schrift heißt Altes Testament, die Schriften. Und er sprach mit glühender Begeisterung und belehrte seine Zuhörer genau über das Leben von Jesus, obwohl er keine andere Taufe als die von Johannes kannte. Das heißt, er verkündet irgendwie, dass Jesus der Messias ist. Ja? Ein glänzender Rhetoriker, gelehrt in der Schrift, und er konnte irgendwie umgehen mit ihr. Er war unterwiesen im Weg des Herrn, Vers 25, ja, in der Lehre des Herrn unterwiesen. Das heißt aber nicht, dass er schon gläubig war, ja, dass er schon bekehrt war sozusagen zu Jesus. Das heißt, was macht dieser Apollos eigentlich? Er lernt und lehrt. Ja, Apollos lernt und lehrt. Er lernt, indem er, eben, wenn er nach Ephesus kommt, er beginnt zuerst zu lehren mit glühender Begeisterung. Er wird gewusst haben über einen Messias irgendwie, dass der Messias kommen wird, und er hat über die Taufe des Johannes gewusst, über Johannes des Täufers. Aber er hat nicht über Vergebung und die Gabe des Heiligen Geistes, der über alle kommt, die ihr Vertrauen in den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus setzen. Aber er war aufrichtig und auf einem guten Weg. Ja, das war Apollos, er meint es ernst. Ja, und es sprudelt gleich so heraus aus ihm, so ein richtiger Draufgänger. Ja, ich meine, das ist nicht leicht, der sich da gleich mal hinstellt in der Synagoge und sagt, so geht's lang. Also ich hätte mir das nicht traut. Ja, weil eine der größten Ängste von Menschen ist, vor anderen zu reden. Ja, eine der drei größten Ängste. Und der kommt gleich und stellt sich hin und ist sich gar nicht sicher, okay, red einfach einmal. Ja. Und etwas ist nicht ganz richtig in seiner Lehre. Ja, ich meine, das hätte mir jetzt gewundert, wenn alles perfekt gepasst hätte. Ein paar Zusammenhänge hat er noch nicht ganz verstanden. Und Priscilla und Aquila hören das. Ja, und sie haben gedacht, aha, okay. Und dann haben sie ihn zu sich eingeladen und ihm den Weg Gottes genauer ausgelegt und erklärt, Vers 26. Dieser Apollos begann freimütig in der Synagoge zu sprechen. Als Priscilla und Aquila ihn dort hörten, luden sie ihn zu sich nach Hause ein, erklärten ihm die Lehre Gottes noch genauer. Es wäre jetzt interessant gewesen, bei dieser Bibelstunde dabei gewesen zu sein. Auf jeden Fall lernt er. Er ist bereit zu lernen, aufzunehmen. Ja, er kommt mit den beiden, mit dem Ehepaar. Ja, er lernt. Er ist eigentlich schon ein Gelehrter. Er hat schon viel gewusst. Aber auch das hindert ihn nicht daran, noch mehr aufzunehmen. Ja, er war lernwillig, wissbegierig. Ja, und er hat sich was sagen lassen. Das ist auch ganz wichtig, ja, dass wir uns was sagen lassen. Wir haben nicht immer gleich alles, die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Ne? Und wir brauchen auch Korrektur. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Korrektur auch annehmen, dass wir jemanden haben, ja, der uns auch korrigieren darf. Ja, Vertrauenspersonen, Freunde. Und das macht Apollos. Er lässt sich korrigieren, er lernt und lehrt. Ja, wie wir gesehen haben in Vers 24 bis 26. Und er lehrt in Vers 27 bis 28. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, bestärkten ihn die Brüder in dieser Absicht. Sie schrieben an die Jünger dort und baten sie, ihn freundlich aufzunehmen. Tatsächlich konnte er den Gläubigen in Achaia, das ist bei Korinth, ja, wieder, mit seiner besonderen Gabe eine große Hilfe sein. Was war seine besondere Gabe? Dann auch das Lehren. Ja? Und im Korintherbrief lesen wir, Paulus hat gepflanzt, Apollos hat gegossen. Ja? Es waren beide beteiligt. Ja? Jeder hat eine gewisse Gabe gehabt, ja, in dem Bau der Gemeinde, ja, war eine besondere Aufgabe. Und jeder von uns hat eine gewisse Aufgabe. Ja. Jeder ist ein wichtiger, lebendiger Stein, ja, in dem Bauwerk. Ein wichtiges Organ. Ja. Und das ist Apollos. Apollos, der lernbereit ist und der die Gabe hat zu lehren. Er stärkt die Gemeinden. Ja. Paulus ist vorher herumgefahren, hat ermutigt und Apollos stärkt jetzt, indem er auch mit den Juden debattiert und aus den Schriften das alles erklärt hat, als er selber verstanden hat, es geht um Jesus, um diesen Messias, der eigentlich gekommen ist, gestorben ist, auferstanden ist, den wir annehmen sollen. Ja, Gott schickt also einen bekehrten Traditionalisten, den Paulus, nach Ephesus und Gott schickt dann einen begabten Draufgänger, den Apollos, nach Korinth. Ja, das ist ein bisschen ein Hin- und Herschicken, ja, wie gesagt, und das Schöne ist, dass Gott jeden dort verwendet. Ja, Gott verwendet die beiden dort, wo sie sind. Ja. Das ist der zweite Typ, um den es heute geht. Und der dritte oder die dritten sind Priscilla und Aquila. Die nennen wir jetzt einfach ein bewährtes Ehepaar aus Rom. Die hatte nämlich Paulus in Korinth kennengelernt. Ja, ein bewährtes Ehepaar aus Rom in Kapitel 18, Vers 2. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Landschaft von Pontus stammte. Kurz vorher war er zusammen mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, das alle Juden aus Rom verbannte. Das heißt, die sind eigentlich aus Rom vertrieben worden, ja, und sind in Korinth gelandet, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Und sie hatten den gleichen Beruf wie Paulus, Zeltmacher. Sie haben aus Tierfellen Zelte hergestellt, repariert. Das heißt, wenn man sie beruflich gleich Basis hat, ja, sie waren Handwerker, sie haben ein eigenes Gewerbe gehabt wahrscheinlich und sie nehmen ihn auf. Sie nehmen den Paulus auf. Sie sind mehr als nur Berufskollegen. Sie haben das Haus für ihn geöffnet. Das heißt, Paulus hat bei ihnen gewohnt. Und sie haben auch ihn ermutigt. Paulus hat auch Ermutigung gebraucht, ja, und Stärkung gebraucht. Paulus schreibt das dann an die Römer im Römerbrief, Kapitel 16, Vers 3, Römer 16, Vers 3 steht, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Das heißt, die haben eine gute Beziehung gehabt, eine lange und eine intensive Beziehung. Und das war schon schön zu sehen, wie einfach Paulus sie immer wieder auch erwähnt. Ja. Sie werden insgesamt 6-mal erwähnt im Neuen Testament, 3-mal die Priscilla zuerst, dann der Aquila zuerst, also ganz verschieden. Und sie haben den Paulus nach Ephesus begleitet. Ja. Und in Ephesus, dort sind sie auch engagiert in der Gemeinde. Also dort, wo sie sind, setzen sie sich ein für Gottes Gemeinde. Und Paulus schreibt das im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, ja, können wir auch nachlesen. Und sie sind es jetzt, die diesen Apollos, ja, den wir vorher kennengelernt haben, theologische Nachhilfe geben ein bisschen. Ja. Und das Ehepaar geht sehr taktvoll vor. Sie hören sich das an, was der so erzählt in der Synagoge, und dann reden sie ein bisschen mit ihm, sie laden ihn ein und sie haben die Defizite gesehen beim Apollos, aber statt ihn öffentlich zu kritisieren und ihn niederzumachen, haben sie ihn weise gebeten, ja, mit ihm zu kommen, setzen wir uns zu Hause zusammen, reden wir in Ruhe, besprechen wir das ein bisschen, und sie helfen ihm, dass er eigentlich sein Potenzial entfalten kann. Und Apollos lässt sich von ihnen, von diesem bewährten Ehepaar, belehren und begleiten. Er ist demütig, ja. Ja, für ihn war es sicher nicht so leicht, da auch demütig zu sein, der so ein bisschen ein Draufgänger, wenn man ein Draufgänger ist, so ein Machertyp ist, ja, ist Demut schon eine Herausforderung. Und sie schicken den Apollos dann weiter nach Korinth, Priscilla und Aquila sind in Ephesus, und in Korinth kann er weiter gute Dienste leisten. Sie, Priscilla und Aquila, haben ein offenes Herz für Neue. Sie lernen diesen Apollos kennen. Sie haben ihn vorher noch nie gesehen, ja, und sehen doch gleich einen Auftrag, ihn an der Hand zu nehmen und sagen, schau, da musst du ein bisschen aufpassen und so weiter, und unterweisen ihn, erklären ihn, helfen ihm. Und solche bewährte Christen brauchen wir auch heute. Ja, Ehepaare und Alleinstehende, die einfach die Häuser öffnen, die Wohnungen öffnen und einfach Zeit sich nehmen, um gemeinsam Zeit zu verbringen, zu beten, um, ja, über Gottes Wort zu reden und Dinge genauer zu erklären, wenn es dran ist. Ja? Und Aquila und Priscilla waren begeistert mit dem Herrn unterwegs. Sie haben ein offenes Herz für Gottes Führung. Sie sind offen für seine Führung. Sie haben von Jesus gesprochen. Sie haben mit Jesus gesprochen im Gebet. Und das Schöne ist, sie sind sowas wie geistliche Väter oder Mütter. Ja? Sie sind sowas wie geistliche Väter oder Mütter zum Apollos in dem Fall. Ja? Und wir wissen nicht, wen sie noch begleitet haben. Auf jeden Fall war das ihr Dienst, ihr wertvoller Dienst, Begleiter zu sein. Paulus, Apollos und Priscilla und Aquila. Paulus und Apollos glauben an Jesus und sind Ermutiger und Stärker und auch Begleiter, so wie Priscilla und Aquila auch. Sie haben ein offenes Herz für Neue, sie haben ein offenes Herz für Gottes Führung und sind geistliche Väter und Mütter. Und das ist es, was wir brauchen, das, was wir persönlich brauchen. Stärkung, Ermutigung, Begleitung. Wie können wir das tun nächste Woche? Wie können wir jemanden ermutigen, stärken, begleiten? Für wen kannst du Ermutiger sein? Oder wenn du Ermutigung brauchst, Stärkung brauchst, wen kannst du ansprechen, um das zu bekommen? Ja, das ist wichtig. Deswegen ist Gemeinde wichtig. Ja, Gemeinschaft wichtig, wo wir das üben können, ja, wo wir das praktizieren können. Diese drei, Paulus, Apollos, Priscilla und Aquila, was hat sie verbunden? Sie haben eine Basis gehabt, eine Gemeinsamkeit, die sie verbunden hat, nämlich die Liebe zum Herrn und die Liebe zur Gemeinde. Dass es nicht nur eine Sonntagsveranstaltung ist, die man so dann und wann besucht, sondern sie sagen, wir wollen füreinander da sein, wir wollen füreinander einstehen, wir wollen einander ermutigen, füreinander beten. Die Liebe zum Herrn, die Liebe zur Gemeinde und auch die Liebe zur Mission. Ja, wir haben im Sommer an ein paar Sonntagen Missionsberichte gehört, wo wir sehen, ja, oder sehen dürfen, wie Gott an verschiedenen Orten und Kontinenten in der Welt wirkt, wie Gott Gemeinde baut, wie Gott Menschen verwendet, um zu dienen, sein Wort laufen zu lassen. Paulus ist herumgereist, Apollos ist auch herumgereist, er war bereit, nach Korinth zu gehen und zu helfen. Aquila und Priscilla haben Leute bei sich aufgenommen, das Evangelium erklärt. Eine dreifache Liebe ist diese Gemeinsamkeit von diesen drei Persönlichkeiten sozusagen, oder vier. Die Gemeinsamkeit eben, die Liebe zur Mission, die Liebe zur Gemeinde und die Liebe zu Jesus. Haben wir diese Liebe? Zuerst zum Herrn, zuerst zum Herrn, ja, und das andere soll folgen. Das ist wichtig. Kennen wir das, dass es unser brennendes Anliegen ist, dass diese frohe Botschaft, von der wir lesen dürfen, andere hören, obwohl wir oft denken, boah, es ist so mühsam, es ist mühsam, es will ja keiner hören, aber stimmt ja nicht. Es ist die beste Botschaft, die es gibt. Und oft denke ich mir, weil es so einfach ist, ja, weil es so einfach ist und die Leute oft gerne irgendwas Kompliziertes brauchen, ist es oft schwierig, dass es durchdringt. Aber Gott kann es wirken, dass es in Herzen dringt. Ja? Habe ich das brennende Herz? Haben wir ein brennendes Herz? So wie die Jünger damals, die nach Emmaus gegangen sind und gesagt, brannte nicht unser Herz, als dieser Jesus die Schriften erklärt hat? Brannte dieses brennende Herz? Und wir kommen nächsten Sonntag dann noch weiter, wo wir uns Ephesus anschauen. Ja, Ephesus war heute schon ein bisschen ein Teil der Geschichte. Und Johannes schreibt in der Offenbarung an die Epheser, Offenbarung 2, kehrt um zu dieser ersten Liebe. Ja, diese erste Liebe brauchen wir wieder. Ja, und wahrscheinlich brauchen wir das auch. Diese erste Liebe, wo du denkst, sagst, wow, ich habe Jesus kennengelernt vor 5 Jahren, vor 30 Jahren, vor 50 Jahren. Diese erste Liebe. Ja, oder voriges Jahr. Das kann nur der Herr schenken. Umkehren zu dieser ersten Liebe. Paulus, ein bekehrter Traditionalist aus Tarsus. Apollos, ein Draufgänger aus Alexandria. Und Priscilla und Aquila, ein bewährtes Ehepaar aus Rom. Diese Typen stellt uns Lukas vor. Es hat noch mehr gegeben, aber er erwähnt genau diese drei Typen, ja, in der Apostelgeschichte, damit wir was lernen von diesen Persönlichkeiten. Diese dreifache Liebe zur Mission, zur Gemeinde und zu Jesus. Herr, wir danken dir für dein Wort und Herr, schenke und behalte uns diese Liebe, die du uns gezeigt hast, wo du am Kreuz für uns gestorben bist und gesagt hast, es ist bezahlt, du bist auferstanden, du lebst jetzt, du bist hier durch deinen Heiligen Geist. Herr, bewahre uns vor einem gleichgültigen Herzen gegenüber der Gemeinde, gegenüber der Mission und gegenüber dich. Und schenk uns ein brennendes Herz für dich, Herr Jesus, für dich, für dein Wesen, für ein Leben mit dir. Danke, dass du das machen kannst. Danke, dass du das machen kannst, dieses Brennen für dich wieder neu entfachen. Wir loben dich dafür, Herr. Amen.